Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Seltene Tier- und Pflanzenarten können wir nur dann schützen, wenn Fachleute sie eindeutig beschrieben und auch wissenschaftlich benannt haben, argumentiert der Zoologe Frank Zachos.
Vor 45 Jahren ist im Magazin Nature tatsächlich eine biologische Beschreibung des Loch Ness Monsters erschienen. Und die Autoren haben augenzwinkernd gesagt, wir wissen zwar nicht, ob das Tier existiert, aber wenn es existiert, ist es bestimmt selten und damit bedroht. Und damit wir es schützen können, braucht es einen Namen und diesen Namen geben wir ihm jetzt.
Mehr dazu im Lauf der Sendung. Doch zu Beginn geht es erst einmal um eine Mitteilung des Umweltbundesamtes. Demnach haben Kinder und Jugendliche in Deutschland zu viele langlebige Fluorchemikalien im Blut. Das sind Substanzen, die in der Natur nicht vorkommen. Sie sind menschlichen Ursprungs, etwa aus der Beschichtung von Kaffeebechern oder auch aus Teppichen und Outdoorjacken. Festgestellt wurde die hohe Belastung in einer Studie, in der noch weitere Umweltchemikalien im Blut von Heranwachsenden nachgewiesen wurden. Über erste Ergebnisse hat sich Helmut Nordwig informiert.
Fast 170 Kommunen hat das Robert-Koch-Institut ausgewählt, repräsentativ für ganz Deutschland. Und in diesen Gemeinden dann für die deutsche Umweltstudie insgesamt 2300 Kinder und Jugendliche, 3 bis 17 Jahre alt. Die Frage war, welche Chemikalien sind im Körper der Kinder zu finden? Wer mit dem Einverständnis der Eltern bereit war mitzumachen, bekam dann einen Besuch. Forscher einer Münchner Firma untersuchten im Auftrag des Umweltbundesamts die Innenraumluft, den Staub, sie nahmen eine Blut- und eine Urinprobe. Und in den Körperflüssigkeiten haben die Wissenschaftler dann Dutzende Umweltchemikalien bestimmt. Viele Daten, viel Statistik, aber jetzt sind erste Resultate da, berichtet Marieke Kolosser vom Umweltbundesamt.
Wir sehen an unseren Ergebnissen, dass die Belastungssituation im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder auch großen Industrienationen weltweit sehr viel niedriger ist in vielen Fällen. Das liegt aber auch daran, dass wir das Thema Schadstoffbelastung des Menschen den 1980er Jahren systematisch untersuchen und immer wieder in den Fällen, wo wir hohe Belastungen gefunden haben, dann auch sinnvolle Maßnahmen haben einleiten können.
Zum Beispiel das Verbot von Amalgamfüllungen bei Milchzähnen oder die Beschränkung einiger Weichmacher von Kunststoffen aus der Gruppe der sogenannten Phthalate. Von diesen kritischen Substanzen kommt immer weniger in den Körper von Kindern, soweit erfreulich. Doch die Forschenden hatten schon befürchtet, dass stattdessen die Belastung mit neuen Weichmachern zunimmt, die die alten ersetzen. Und genau das ist eingetreten. Geheuer ist das den Wissenschaftlern nicht, sagt Marieke Kolosser, denn über diese Ersatzstoffe ist viel weniger bekannt.
Das sind eben einfach Stoffe, die physiologisch eben nicht in den Körper reingehören. Und die können eben zum Teil die Aktivität von Genen beeinflussen. Solche Wirkungen werden mit diesen Standardtests, die heute für Zulassungsverfahren verwendet werden, gar nicht erfasst. Insofern wissen wir nicht wirklich, was die Stoffe auf einer molekularen oder zellulären Ebene machen.
Ähnlich ist es mit Bioziden, also Substanzen, die verhindern sollen, dass ein Produkt von Bakterien befallen wird. Auch mit ihnen haben wir ständig Kontakt, in Kosmetika zum Beispiel. Da sieht die Studie des Umweltbundesamts zwar, dass hormonaktive Parabene weniger bei den Kindern auftauchen.
Aber häufig dann durch Isothiazolinone ersetzt wurden, die eben ziemlich stark sensibilisierend, also allergieauslösend wirken. Und bei denen eben sensibilisierte Personen im Extremfall auch dann Reaktionen bekommen können, wenn sie einen Raum betreten, der eben stark belastet ist. Und diese Stoffe werden eben auch in Farben eingesetzt, sodass sie durchaus ein Thema auch in der Innenraumluft sein können.
Insgesamt könnte man sagen, verbotene Stoffe verschwinden, wenn auch teilweise sehr langsam. So ist DDT vor allem im Osten Deutschlands immer noch messbar. Aber neue Substanzen kommen dazu. Zu ihnen zählt ein ganz besonderes Sorgenkind der Wissenschaftler, die perfluorierten Kohlenwasserstoffe wie PFOS und PFOA. Sie werden zur Imprägnierung von Papier oder Textilien verwendet und sind im Körper von praktisch allen Kindern und Jugendlichen zu finden.
Leider haben wir eben auch für diese beiden Stoffe Überschreitungen dieser Schwelle, oberhalb derer wir gesundheitliche Wirkungen nicht mehr mit ausreichender Sicherheit ausschließen können.
Kann man sich Umweltchemikalien also überhaupt nicht entziehen? Nein, das geht nicht ganz, egal wo man lebt und wie man sich zum Beispiel ernährt. Aber viele Details der Studie werten die Forschenden jetzt erst aus. Im Zentrum steht die Frage, welche Chemikalien dringend aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Die Teilnehmer haben übrigens ebenfalls die Ergebnisse bekommen. Auch sie haben gelernt, zum Beispiel, wie wichtig es ist, regelmäßig zu lüften.
Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Im Pariser Klimavertrag haben nahezu alle Staaten auf der Erde sich dazu verpflichtet, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Bei allen Anstrengungen, die zurzeit unternommen werden, um dieses Ziel zu erreichen, stellt sich aber doch die Frage, wie schnell reagiert denn das Klimasystem überhaupt auf all diese Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen? Eine Forschungsgruppe aus Norwegen versucht nun in Nature Communications genau diese Frage zu beantworten. Volker Mrasek berichtet.
Die Welt gibt endlich Gas. Ab sofort reduziert sie den Ausstoß aller wichtigen Treibhausgase von Jahr zu Jahr um mehrere Prozent und folgt so den optimistischsten Annahmen des Weltklimarates. Ein Wunschszenario, das die norwegischen Forscher in ihrer neuen Studie durchgespielt haben. Das Ergebnis ist ernüchternd. Demnach wird es Jahrzehnte dauern, ehe die globale Mitteltemperatur erkennbar und nachweislich auf jede Form von Klimapolitik reagiert. Frühestens in 15 Jahren werde das der Fall sein, resümiert Bjørn Samset, Physiker im Klimaforschungszentrum Cicero in Oslo, also nicht vor 2035.
Realistischer ist natürlich anzunehmen, dass es nicht so schnell zu massiven Reduktionen unserer Emissionen kommt. In dem Fall werden wir etwa bis Mitte des Jahrhunderts warten müssen, bevor wir einen Temperatureffekt sehen. Seit den 70er Jahren erwärmt sich die Erde ja im Schnitt um 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Und worauf wir hoffen dürfen, ist erst einmal nur, dass sich diese Erwärmungsrate abschwächt.
So viel Geduld ist offenbar nötig, weil es im Klimasystem der Erde starke natürliche Schwankungen gibt. Und weil ein Temperatureffekt durch sinkende Treibhausgasemissionen nicht so schnell als deutliches Signal aus diesem Rauschen hervortritt.
Wenn man sich die Mitteltemperatur von Jahr zu Jahr anschaut, dann sieht man, dass sie um einige Zehntel Grad schwankt. Das hat vor allem mit dem Pazifik zu tun. Ist er in einer Warmphase, dann erwärmt sich auch die Atmosphäre rund um den Globus. Ist er in einer Kaltphase, dann kann die Welt um mehrere Zehntel Grad kühler sein. Diese natürliche Variabilität gab es schon immer. Und heute haben wir sie neben der schleichenden Erwärmung durch den Klimawandel.
Es gibt bereits einzelne Studien, die zeigen, dass es sehr lange dauern könnte, bis sich die Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen in den Temperaturmessreihen nachweisen lässt. Neu an der Arbeit der Norweger ist jetzt, dass sie nicht nur Kohlendioxid betrachten. In ihren Klimasimulationen testen sie auch, was geschehe, wenn man zum Beispiel den Ausstoß von Methan stark herunterführe oder den von Rußpartikeln, die ebenfalls erwärmend wirken. Beide wären schneller aus der Atmosphäre verschwunden als das langlebige CO2, Ruß sogar schon innerhalb kürzester Zeit. Allerdings seien Methan und Ruß längst nicht so potente Klimatreiber wie Kohlendioxid, betont Bjørn Samset.
Auch unsere Studie bestätigt, dass es das Sinnvollste ist, die Emissionen von CO2 massiv zu reduzieren. Wenn wir das tun, wirkt sich das auf jeden Fall auf die globale Erwärmung aus, ganz sicher. Aber wegen der natürlichen Schwankungen des Klimas dürfte es Jahrzehnte dauern, bis wir das wirklich messen können. Unsere Studie ist hier zugleich eine Warnung. Wir könnten in eine Situation kommen, in der wir viel tun, um unsere Emissionen zu drosseln, und dennoch sehen wir keine Temperaturveränderung.
Der Klimaschutz könnte dadurch in Erklärungsnot geraten. Diese Gefahr sieht auch der Atmosphärenchemiker Jon Fuglestvedt, Co-Autor der norwegischen Studie.
Deswegen ist es wichtig, darüber zu informieren, wie das Klimasystem funktioniert. Und dass Emissionsreduktionen durchaus einen Effekt haben, auch wenn es viele Jahre dauern sollte, bevor man ihre Wirkung auf die globale Mitteltemperatur nachweisen kann.
Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Rund 1,5 Millionen biologischer Arten haben Fachleute weltweit erfasst und beschrieben. Verzeichnet sind sie alle in speziellen getrennten Listen und Datenbanken. Im Index Fungorum zum Beispiel sind Pilze zu finden, ausschließlich. Für andere Klassen von Lebewesen existiert nicht nur eine Liste dieser Art. Allein 4 Verzeichnisse kennt die Wissenschaft nur für Vögel. Eine allgemein verbindliche Liste, in der alle existierenden Arten verzeichnet sind, die gibt es bis jetzt noch nicht. Eine Gruppe von Biologen möchte das nun ändern und beschreibt im Fachmagazin PLOS Biology, wie solch ein Verzeichnis aussehen könnte. Zu ihnen gehört auch Frank Zachos, Zoologe am Naturhistorischen Museum Wien. Vor der Sendung wollte ich von ihm wissen, wozu solch eine Liste denn überhaupt gut sein soll.
Unterschiedliche Listen bedeuten einen Widerspruch in der Art und Weise, wie wir die Welt beschreiben. Das ist Teil der Wissenschaft, aber es hat auch tatsächlich sehr praktische Konsequenzen, wenn wir uns nicht darauf einigen können, was wir als Arten anerkennen, beziehungsweise wenn eine Institution eine Art anerkennt und eine andere Institution eine andere. Im Naturschutz etwa kann nur das in rechtlichen und rechtlich verbindlichen Texten und Gesetzen erfasst werden, was in irgendeiner Form taxonomisch erfasst ist, das heißt also einen Namen hat. Wenn etwas keinen Namen hat, dann wird es auch nicht entsprechend geschützt werden können, weil es keine rechtlich verbindliche Grundlage dafür gibt.
Ungefähr 1,5 Millionen biologischer Arten sind bekannt. Wie lange dürfte es denn dann ungefähr dauern, solch eine Liste zusammenzustellen?
Also man muss jetzt unterscheiden zwischen der Entdeckung und Beschreibung aller Lebensformen auf der Welt. Das ist etwas, was ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten im Grunde genommen von Biologen, Biologinnen, Taxonomen durchgeführt wird. Das wird leider noch sehr lange dauern, bis wir das alles hinter uns haben. Das konkrete Projekt, um das es jetzt geht, ist eigentlich eher eine Art Rahmenprogramm, innerhalb dessen eine Vereinheitlichung erreicht werden kann, dass also in Zukunft etwa nicht mehr 4 verschiedene Vogellisten benutzt werden, sondern nur eine einzige. Das eine ist ein wirklicher Wissenszuwachs. Wir beschreiben und erkennen und entdecken neue Lebensformen. Und das andere ist eher eine Verwaltungsarbeit, in der festgelegt wird, in welchem Rahmen diese Listen zukünftig erstellt werden, wie also auch taxonomische Unstimmigkeiten und Meinungsverschiedenheiten so gelöst werden, dass in Zukunft nicht mehr verschiedene Listen, sondern eine einzige genutzt wird.
Sie hatten es ja schon angedeutet, diese Liste dient dann nicht alleine dem akademischen Interesse. Wie würde denn solch eine Liste genutzt werden von diesen Interessenvertretern?
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Das ist ein relativ bekanntes Beispiel in Fachkreisen, das unter anderem dazu geführt hat, dass es in Amerika bereits Anträge von großen Anwaltsfirmen gegeben hat, an die Rechtsprechung, an die Institutionen für Klarheit zu sorgen, welche Taxa anerkannt werden und welche nicht. Das Beispiel ist der kleine, unschuldig klingende kalifornische Mückenfänger, der California Gnatcatcher. Das ist eine Vogelart, die unter anderem an der kalifornischen Küste vorkommt. Dort ist eine isolierte Population, den gibt es auch in anderen Gebieten. Diese isolierte Population wird von manchen Taxonomen als eigene Unterart anerkannt, von anderen hingegen nicht. Wenn es eine Unterart ist, also wenn es als Unterart anerkannt wird, fällt sie unter den sogenannten US Endangered Species Act. Das bedeutet, da sie nur ein kleines Gebiet bewohnt, steht sie unter Schutz und mit ihr auch ihr Lebensraum. Dieser Lebensraum ist aber ein Multimilliarden-Dollar-Immobiliengebiet. Das heißt, von der Frage, ob diese Population jetzt als Unterart anerkannt wird oder nicht, hängt ab, ob hier ein Milliardengeschäft erfolgen kann oder nicht. Es sind solche Fragen, die solche Listen klären sollen. Wenn wir jetzt 4 verschiedene Listen haben, dann kann sich jeder seine Liste raussuchen, die ihm gerade passt für seine Interessen. Die Immobilienhaie sozusagen, die würden sich natürlich eine Liste raussuchen, in der dieser Vogel nicht als Unterart gelistet ist. Und die Naturschützer würden sich eine raussuchen, in der er als Unterart gelistet ist. Und das Ziel ist es eben, dieses Rosinenpicken insofern einzuschränken, als es nur noch eine Liste gibt. Und ganz wichtig, solche Überlegungen dürfen nicht direkt reinspielen in die Frage, welche Gruppen als Arten anerkannt werden oder nicht. Die Listen selber müssen auf der Basis von wissenschaftlichen Daten erstellt werden und dürfen nicht mit Immobiliengeschäften im Hintergrund erstellt werden.
Das war ein Interview mit Frank Zachos vom Naturhistorischen Museum Wien. Und er fordert zusammen mit anderen Biologen im Fachblatt PLOS Biology eine allgemeingültige Liste aller biologischen Arten anzulegen von Tieren, Pflanzen, Pilzen, die es auf der Welt gibt. Aus der Entfernung wirkt die Sonne wie ein ruhiger, stetig scheinender Stern. Doch in Wirklichkeit brodelt es auf ihr und manchmal kommt es zu heftigen Ausbrüchen. Trifft solch ein Ausbruch die Erde, dann spricht man auch von einem Sonnensturm. Systematische Messreihen über Häufigkeit und Stärke dieser Ereignisse gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten. Doch mit einem raffinierten Trick lässt sich deutlich tiefer in die Vergangenheit blicken, zum Teil mit überraschenden Erkenntnissen. Einzelheiten dazu von Frank Grotelüschen.
Actually, I have to say, I'm not sure that it was the sun.
So ganz sicher, dass tatsächlich die Sonne dahinter steckt, sei sie nicht gewesen, sagt Margot Keutems. Es war ein leiser Zweifel, der die Wissenschaftlerin vom Zentrum für Isotopenforschung der Universität Groningen zu ihrem aktuellen Forschungsprojekt geführt hat. Ein Zweifel an einem ungewöhnlichen Befund, den vor einiger Zeit ein japanisches Forschungsteam zutage gefördert hatte. In den Stämmen jahrhundertealter japanischer Zedern aus einem Naturschutzgebiet hatte das Team auffällige radioaktive Signale aufgespürt. Und die könnten wohl nur von der Sonne herrühren, von ihrer zeitweiligen Hyperaktivität.
It may have been really massive solar flares.
Es könnten heftige Sonneneruptionen gewesen sein. Die hätten die Erde mit kosmischer Strahlung bombardiert und in der Atmosphäre radioaktiven Kohlenstoff erzeugt.
Die Bäume sollen dann diesen radioaktiven Kohlenstoff, C14 genannt, genauso in ihre Stämme eingebaut haben wie gewöhnlichen Kohlenstoff. Und Baumstämme verfügen bekanntlich über ein besonderes Merkmal, die Jahresringe.
These three rings really have a calendrical date.
Die Baumringe lassen sich datieren. Es lässt sich genau sagen, wann ein bestimmter Ring entstanden ist.
Three ring grew.
Mithilfe dieser Dendrochronologie sowie eines hochempfindlichen Massenspektrometers konnte die japanische Arbeitsgruppe die Anzeichen für gleich mehrere Sonneneruptionen aufspüren, und zwar bis aufs Jahr genau.
Eigentlich schwankt die C14-Konzentration in der Atmosphäre von Jahr zu Jahr nicht so stark. Doch in den Jahren 775 und 994 stieg sie in den Baumringen plötzlich drastisch an. Heute glauben wir, dass gewaltige Sonnenstürme dahinter steckten.
Nur ganz sicher war sich die Fachwelt nicht. Deshalb machen sich Margot Keutems und ihr Team an einen Test, bei dem ein altbekannter Sonnenzyklus die Hauptrolle spielt, der Schwabe-Zyklus.
Beim Schwabe-Zyklus nimmt die Aktivität der Sonne alle 11 Jahre zu und wieder ab. Und wir dachten uns, dass so ein gewaltiger Sonnensturm wahrscheinlich während eines Maximums in diesem Zyklus ausbrechen muss. Also schauten wir uns die Baumringe vor und nach den Jahren 775 und 994 genauer an. Und unsere Daten legen nahe, dass die Ausbrüche tatsächlich während des Maximums stattfanden. Aber ganz genau lässt sich das noch nicht sagen. Dazu bräuchten wir noch mehr Daten.
Die Indizien sprechen zwar dafür, aber um endgültig sicher zu gehen, müssen die Fachleute noch mehr Jahresringe analysieren. Sollte sich die These dann erhärten, wäre eines klar: Die Sonnenstürme des frühen Mittelalters mussten überaus heftig gewesen sein, rund 10-mal stärker als alle bislang bekannten. Für die damalige Welt dürfte das Folgen gehabt haben. Zeitzeugen zufolge seien Schlangen aus dem Boden gesprungen, der Nachthimmel habe gespenstisch geleuchtet. Womöglich hat der Monstersturm die Ozonschicht geschwächt und das Wetter verändert. Würde heute ein solcher Sonnensturm die Erde treffen, wären die Folgen wohl noch drastischer. Satelliten, Smartphones, Stromnetze, im Extremfall könnte das alles komplett ausfallen.
Baumringe verraten den Zeitpunkt historischer Sonnenstürme. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, zusammengestellt von Lucian Haas.
Ein dritter AIDS-Patient ist möglicherweise geheilt. Bei der laufenden virtuellen Welt-AIDS-Konferenz haben Forschende aus Brasilien von einem neuen Behandlungsansatz berichtet, der Hoffnung auf eine Heilung von AIDS macht. Ein 36-jähriger Mann wurde im Rahmen einer Studie 48 Wochen lang mit hochdosierten antiretroviralen Wirkstoffen behandelt. Seit Absetzung der Mittel im März 2019 konnte bis heute kein HIV-Virus mehr in seinem Blut nachgewiesen werden. Der sogenannte Sao Paulo-Patient könnte die dritte Person weltweit sein, die von einer HIV-Infektion geheilt wurde. Bisher gelten 2 Patienten als geheilt, nachdem ihnen Knochenmark transplantiert wurde. Diese Methode ist aber viel teurer und riskanter als der nun vorgestellte Medikamentenmix. ESA und NASA verknüpfen ihre Eisforschungssatelliten. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat entschieden, die Umlaufbahn ihres Erdbeobachtungssatelliten CryoSat 2 geringfügig anzuheben. Durch das Manöver wird CryoSat 2 künftig deutlich häufiger als bisher zeitgleich mit dem NASA-Satelliten ISAT 2 Bereiche der Arktis und Antarktis überfliegen. Das macht es möglich, die Messdaten beider Missionen miteinander zu verknüpfen. CryoSat 2 und ISAT 2 vermessen die Höhe und daraus abgeleitet die Dicke von schwimmendem Meereis. Dafür nutzen sie unterschiedliche Techniken, einmal Radar, einmal Laser. Durch die gezielte Kombination beider Datensätze erhoffen sich Klimaforscher deutlich genauere Einblicke in die Dynamik der Eisbedeckung des Polarmeers der Arktis, vor allem aber künftig auch des Schelfeis der Antarktis. Ein Katalysator knackt extrem langlebige Chemikalien. Perfluoroktansäure ist einer der chemisch beständigsten synthetischen Stoffe. Er wird unter anderem bei der Herstellung von Teflon eingesetzt. Allerdings gilt er als problematisch, weil er sich in der Umwelt anreichern kann. Ein Forscherteam der Rice University in Texas hat erstmals einen Photokatalysator gefunden, mit dem sich Perfluoroktansäure relativ einfach zersetzen lässt. Es handelt sich um das synthetische Mineral Bornitrit in Pulverform. In Laborexperimenten konnten die Forscher in Wasser gelöste Perfluoroktansäure durch Zugabe von Bornitrit und zugleich einer Bestrahlung mit UV-Licht innerhalb von 4 Stunden zu 99% in ihre Grundbestandteile zerlegen. Autopsien führen den Tod durch Covid-19 auf Immunreaktionen zurück. Es gibt schon eine Reihe von Studien mit Hinweisen, dass schwere Fälle von Covid-19 vor allem mit einer überschießenden Immunreaktion der Patienten zusammenhängen. Britische Forschende liefern dafür nun neue Belege. Sie obduzierten 11 an Covid-19 Verstorbene, um Spuren der Verteilung von SARS-CoV-2 in jeweils 37 Organen und Gewebetypen im Körper nachzuvollziehen. Dabei zeigte sich, die lokale Virusmenge korrelierte nur wenig mit der Stärke der Entzündung. Manche Gewebe hatten eine hohe Viruslast, waren aber ansonsten entzündungsfrei und intakt, während andere durch die Entzündung stark geschädigt waren, aber kaum Viren aufwiesen. Der Klimawandel könnte das Auftreten von Monsterwellen fördern. Und das vor allem in der Arktis. Das berichten Forschende aus Kanada im Journal of Geophysical Research. Im Rahmen ihrer Studie ermittelten sie mit Simulationsrechnungen, wie sich der klimawandelbedingte Rückzug des Polareises auf die Dynamik der Wellenbildung in der Region auswirken könnte. Den Ergebnissen nach könnten Ende des 21. Jahrhunderts extreme Wellen im Polarmeer 2 Meter höher ausfallen als heute. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sogenannte Monsterwellen auftreten. Statt eines extremen Wellenevents alle 20 Jahre wären für arktische Küstenabschnitte im Durchschnitt alle 2 bis 5 Jahre zerstörerische Riesenbrecher zu erwarten.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Lucian Haas. Und in der Sternzeit geht es heute um einen Gegenspieler zum Gott Mars.
Sternzeit, 8. Juli, der königliche Sternriese im Skorpion. Nach Einbruch der Dunkelheit steht tief am Südhimmel der leicht rötliche Antares, der hellste Stern im Skorpion. In unseren Breiten ist leider nur ein kleiner Teil dieser wunderschönen Figur zu sehen, die sehr markant die Form eines Skorpions nachzeichnet. Rechts von Antares erstrecken sich der Kopf und die Scheren des Tiers. Unterhalb windet sich sein Körper mit dem auffallenden Stachel. Aber diese Bereiche sind erst südlich der Breite Nordafrikas gut zu beobachten. Antares ist ein Riesenstern mit fast 1000-fachem Sonnendurchmesser. Stünde er an der Stelle der Sonne, so verliefe die Bahn der Erde weit im Innern des Sterns. Sein Name bedeutet im Griechischen gegen Mars. Mit seiner rötlichen Farbe und der Position nahe der Ekliptik, der Zugbahn von Sonne, Mond und Planeten, macht Antares in der Tat dem Mars Konkurrenz. Etwa alle 2 Jahre zieht der rote Planet am Stern vorbei. Ein richtiges Spektakel wird das aber erst wieder in 13 Jahren. Im alten Persien galt Antares als einer der 4 königlichen Sterne, die ein Viertel der Himmelskugel beherrschen. In China war er einst wegen seiner rötlichen Farbe der Feuerstern. Der Sage nach hat die Jagdgöttin Artemis den Skorpion geschickt, um Orion zu töten, weil dieser beim Jagen allzu eifrig war. Am Himmel schleicht der Skorpion noch immer dem Orion hinterher. aber er holt ihn nie ein, denn der Skorpion geht bei uns erst auf, wenn der Himmelsjäger verschwindet. So ist in diesen Nächten Antares gut zu sehen, aber Orion hat sich längst in Sicherheit gebracht.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Zwei Themen dann. Weitere 25 Millionen Euro Überbrückungshilfe für den Mittelstand und die Wasserstoffstrategie der EU als Schub für die Energiewende. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.